Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Jana Scharfschwert. Jana ist CFO on the demand für die Digitalwirtschaft und für schnell wachsende Unternehmen. Herzlich willkommen, Jana. Ich freue mich, dass du hier bist.
Oh, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ja, hallo, Jana. Du bist CFO on demand und so Interims-CFO. Wie bist du da drauf gekommen, dass das anzubieten, diesen Bedarf zu erkennen und abzudecken?
Ah, spannende Frage. Ehrlich gesagt ist das so gewachsen. Also ich habe mich nicht vorgenommen, hey, ich mache mich heute selbstständig und genau das wird mein Titel sein. Ich bin sozusagen aus der Festanstellung rausgekommen. Damals hatte noch ein anderes Unternehmen parallel gegründet und wollte das so noch stärker vorantreiben. Das hat alles in der Konstellation nicht gut funktioniert und dann war ich aber sozusagen schon ja sehr verwurzelt in dem Startup-Umfeld und die Gründer, die ja gerne sozusagen das Thema Fundraising angehen wollten, aber gesagt haben, ich möchte eigentlich nicht ungern Excel machen oder ich kann es nicht oder ich weiß auch nicht, wie Investoren sozusagen ticken. Die fanden es dann immer ganz gut, dass ich ein bisschen erzählt habe, woher ich komme, sozusagen, was meine Reise bisher beruflich war. Und wenn die gehört haben, oh, sie hat mit Private Equity Investoren gearbeitet und sie hat auch ganz viele Geschäftsmodelle gebaut, dann war ich da relativ schnell in einem Projekt eingezogen. Und das war erstmal nebenberuflich oder sagen wir mal neben der Gründung gedacht, zum Geldverdienen. Und irgendwann nahm das so überhand und wurde das mehr und mehr. Und dann gab es damals die Geschäftsmodelle, das ist ja schon 12 Jahre her, seit ich das gegründet habe oder seit ich mich selbstständig gemacht habe, gab es die Geschäftsmodelle as a service, on demand, rent XY und daraus ist dann CFO on demand entstanden.
Spannend. Und die Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, die hatten noch nie ein CFO. Bist du da die Erste oder wie ist die Situation, in die du kommst generell?
Es kommt drauf an. Also in frühphasigen Unternehmen, die die ersten Finanzierungsrunden machen oder es gibt ja auch Unternehmen, mit denen ich arbeite, die brauchen gar keine Finanzierungsrunde, die haben Geschäftsmodelle, die von Anfang an rentabel sind. Da bin ich oft die erste Person, die diese professionelle Finance-Brille mit draufbringt. Da mag schon jemand im Team sein, der das Thema Buchhaltung, vorbereitende Buchhaltung abdeckt. Dann kommen die Teams in eine Phase, wo mehr Professionalität erforderlich ist oder wo sie sehen, wir rennen relativ schnell, wir sind zwar profitabel, brauchen jetzt keine Investoren, aber wir haben so ganz andere Themen, weil wir einfach als Geschäftsleitung unsere Zahlen, glaube ich, nicht gut genug kennen oder immer wieder uns Fragen stellen, warum das so ist und nicht so. Und da ist es dann ein ganz guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen Struktur oder neben dem buchhalterischen Fundament nochmal eine andere Struktur aufzubauen, sodass eine Geschäftsleitung auch eben die Zahlen halt gut verstehen kann, danach handeln und entscheiden kann. Oder jetzt gerade bei in der Digitalwirtschaft irgendwie den nächsten Investor auch an Land ziehen kann. Und da kommen dann die Gründer selber oftmals so ein bisschen an ihrer nicht nur kapazitären Grenze, sondern manchmal auch an der Grenze dessen, was sie gerne machen und was sie gut können. So, und da komme ich dann sozusagen ins Spiel. Das ist dann oftmals noch kein Vollzeit, jeden Tag, 5 Tage die Woche Thema, aber das hilft schon extrem, da auch eine gewisse Professionalität und Erfahrung mit einzubringen. Und so, das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist in der Interimstätigkeit, man oftmals die Brücke zwischen zwei CFOs bildet, herausgegangen ist. Oder was jetzt auch relativ häufig vorkam, dass ein CFO gegangen ist. Man braucht relativ lange, um einen CFO zu suchen. Und dann gibt es aber auch Finance Professionals, die schon in einem größeren Team viele Aufgaben auch mit abdecken können, dass ich dann eher zum Beispiel als Berater oder Sparing-Partner zur Verfügung stehe oder so eine Art Trainer bin für einen für das Level darunter, die sich in Richtung CFO also noch stärker entwickeln wollen. Und da bin ich operativ weniger involviert, sondern da ist es mir total ein Anliegen, dass extrem viel Wissen darin verankert wird, in der Person, aber auch in dem Finance-Team selber, und dass sie sich so raus auf dem Operativen auch in Richtung strategisches CFO entwickeln. Genau, und da gibt's dann, und dann kommt vielleicht nochmal ein neuer CFO, der hat vielleicht nochmal einen ähnlichen Bedarf, will auch nochmal ein bisschen Training haben in bestimmten Feldern. Und da ist dann schon mal ein CFO dann auch da, ja.
Und was musst du vorfinden, um deine Arbeit gut machen zu können? Also irgendwie ein Excel-Sheet hier und ein Dokument da ist vielleicht für dich sehr nervenaufreibend. Ne? Was muss für dich irgendwie an Material oder an Daten schon gut vorbereitet sein, damit du arbeiten kannst? Also woran müssen jetzt Unternehmen oder auch CEOs, die einen CFO suchen, achten, dass das idealerweise vorliegt?
Ja, erstaunlich wenig, wie man meinen könnte. Also ich bin es ehrlich gesagt gewohnt, in ein Umfeld zu kommen, wo noch ganz viel mit ganz verschiedenen Excel-Tabellen gearbeitet wird. Ja, da bin ich sogar schon froh drum, wenn das da ist, weil das heißt, dass sich mit dem Thema Daten und Datenerfassung beschäftigen und dass sie auch keine Scheu vor Excel haben. Ne? Schwierig finde ich immer, wenn man mit Teams arbeitet, die sich so ganz sozusagen dem Thema Zahlen sträuben, ja. Also so eine Grundaffinität oder sagen wir mal ein Grundbedürfnis, sich mit Zahlen und Daten beschäftigen zu wollen, sozusagen, und auch gerne mal eine Excel-Tabelle, die ich vielleicht gebaut habe extern, mit weiterzutreiben, das ist schon eine super Voraussetzung. Allein vom Datenfundus her ist es immer gut, eine betriebswirtschaftliche Auswertung vom Steuerberater zum Beispiel zu haben. Also das heißt BWA. Da kann man, wenn man jetzt extern mit dem Steuerberater arbeitet, den fragen, ob er die rauslassen kann, ob er die einmal zusenden kann, wenn die Geschäftsführung noch nie darauf geguckt hat. Und daraus kann man schon total viel lesen. Also einerseits natürlich, wie das Unternehmen dasteht, wie das Kosten- und Umsatzverhältnis ist, welche Art von Kosten es hat. Also man kann hoffentlich auch gutes Geschäftsmodell nochmal daraus lesen. Und wenn man das alles nicht kann, weil die Buchhaltung relativ rudimentär war, dann muss man auch daran nochmal eine Runde drehen oder arbeiten. Aber sagen wir mal, so eine Grundauswertung, vielleicht eine Mini-Planung, ein Verständnis in Zahlen ausgedrückt, wie das Geschäftsmodell funktioniert, das ist schon was ich mir super gerne angucke, weil ich anhand einer Planung oder einer betriebswirtschaftliche Aufstellung und Gewinn- und Verlustrechnung recht gut mich von der Geschäftsführung durchleiten kann, was sozusagen, woher kommen die Umsätze, was passiert dann, welche Kosten habe ich dagegen, also dass ich dann einfach schon mal relativ schnell ein tiefes Grundverständnis vom Geschäftsmodell bekomme. Das ist schon mal eine super gute Basis, um starten zu können, weil daraus ergeben sich total viele Fragen und dann strukturelle Fragen etc.
Ja, sehr, sehr spannend. Und idealerweise, welche Tools und Systeme nutzt man für den Finanzbereich?
Ja. Also, da gibt es ganz, ganz viele mittlerweile, Gott sei Dank. Also, als ich gestartet bin vor 12 Jahren, da war diese erst extrem viel Excel-basiert und noch, und zum Beispiel die Schnittstelle zum Steuerberater über Google Sheet oder Dropbox irgendwie geregelt. Also, da gab es noch ganz wenige Tools, die das relativ gut, also sagen wir mal so, für die Digitalwirtschaft wenige Tools, die es abgebildet haben. Im Mittelstand und dann natürlich in größeren Unternehmen, da gibt es natürlich schon relativ lange viele Dinge, die gut verankert sind für die Buchhaltung. Und heute würde ich zunächst mal als allererstes am guten Flow für die Buchhaltung arbeiten. Einfach aus dem Grund, weil das ein Bereich ist, den man gut stabilisieren kann, den man nicht unbedingt mit viel Headcount oder sagen wir mal vielen Mitarbeitern erschlagen sollte, sondern da gibt es smarte Lösungen, die den Weg von ich bekomme eine Rechnung rein ins Unternehmen bis hin zu die wird nachher gebucht und da gibt es natürlich Zwischenschritte, die man dann erledigen muss, relativ gut abzudecken ist, sodass das fast ganz wenige Schnittstellen auch in Mitarbeitern Unternehmen haben kann. Also die wird dann nicht oft angefasst, so eine Rechnung. Und da gibt es relativ viele Tools von, ich sammle mir die Rechnungen ein, oder Tools, die, sagen wir mal, aus allen möglichen Logins zum Beispiel auch Rechnungen ziehen, also und aus einem E-Mail-Postfach sowieso. Und dann landen die sozusagen gebündelt in einem Korb, würde ich mal so ausdrücken. Und aus dem Korb raus werden die dann auch in Genehmigungsfluss gezogen. In den Fachabteilungen sozusagen abgenickt, ob die fachlich, inhaltlich okay ist. Und die Assistenz in der Buchhaltung oder der Buchhalter oder die vorbereitende Buchhaltung kontiert dann vielleicht sogar noch vor und sagt dann, das muss dahin und der Kreditor muss dahin und die Kostenstelle. Und auch diese Dinge können, da gibt es auch Software, die das auch mitlernt, sagen wir mal, Vorschläge auch relativ schnell macht. Und dann gibt es eine automatisierte Schnittstelle zum Steuerberater und dann ist der Beleg erstmal weg.
Ja.
Und also das ist so, also das ist der vereinfachte Weg, ne? Aber da kann man schon relativ viel hebeln und viel rausholen, zumal man ja immer darauf achten sollte, dass möglichst viel Transparenz mit ins Unternehmen gezogen wird. Also nicht, ich bekomme eine Rechnung, dann schiebe ich direkt einen Steuerberater rüber und dann macht er dann seine Zauberei und dann kommt irgendwas zurück und ich kann es nicht interpretieren, sondern es ist schon ganz gut, immer mal nachzugucken, okay, welche Belege muss ich noch bezahlen, welche sind, also wie gesagt, offen noch zu zahlen, wann muss ich die zahlen, habe ich Liquiditätsengpass, kann ich da vielleicht sogar noch was schieben, nach vorne schieben, kann ich vielleicht aus den Belegen, die jetzt da sind, vielleicht auch eine Liquiditätsvorschau abbilden und das alles kann ich nicht machen, wenn die Blackbox irgendwie beim Steuerbüro hängt, sehr viel und da fehlt mir dann die Kontrolle das so ein bisschen davor zu schieben und schlaue Tools anzuwenden, das macht als allererstes sowieso schon Sinn. Das gucke ich mir als erstes an, dass das nicht die Kapazitäten frisst im Finance-Team, die man einfach woanders braucht.
Spannend. Woran würdest du sagen, kann die Arbeit eines CFO on Demand gemessen werden? Also oder der Erfolg der Arbeit? Was sind da so Messgrößen?
Also die Erwartung, die ich immer bekomme, ist, ich hätte gern die Runde geschlossen. Das ist immer so, das ist immer eine große Erwartung, also die Finanzierungsrunde geschlossen oder die Finanzierung abgeschlossen. Das ist natürlich ein eigenes, da kann man natürlich Erfolg extrem gut messen. Da muss ich mal einschränken dazu sagen, dass es natürlich nicht immer alles am CFO hängt. Natürlich kann ich im Hintergrund und natürlich muss ich das Fundament auch gut vorbereiten, aber am Ende treffen zwei Menschen aufeinander, die eine Vereinbarung finden müssen, ja. Und da bin ich, an dem Punkt bin ich dann sozusagen raus. Und deswegen ist das nicht ganz immer allein mein Erfolg oder auch nicht ganz allein mein Misserfolg. Ansonsten ist es natürlich stark so, dass man von der Geschäftsführung her merkt, und das kann auch eines der Ziele sein, wie pünktlich kommt zum Beispiel mein Reporting, inwieweit kann ich, also sehe ich zum Beispiel, dass Reporting-Routinen relativ gut funktionieren und ich damit sozusagen aus der Geschäftsführung raus auch ein gutes Vertrauen in die Zahlen habe und eine Entscheidungsgrundlage habe. Also das ist ein ganz gutes Ergebniswerk, an dem auch viele sozusagen eine Erwartung und eine Zielsetzung liegen. Ich möchte mehr Transparenz in den Zahlen haben. Mir ist das alles zu spät, wie dann sozusagen die Zahlen auf den Tisch kommen. Und ich möchte die Zahlen so aufbereitet haben, dass sie ja zu einer Entscheidung führen können. Also als Entscheidungshilfe auch da sein sollen. Und da kann man ein paar Zahlen weglassen oder man kann sich bestimmte Zahlen auch fokussierter angucken. Also da wirklich ganz, ganz stark auf die Bedarfe des Managements ausgerichtet. Wenn auch wirklich die Erwartung aus dem Management kommt, ich als CFO da sozusagen reinkommen soll und ein paar Themen aufbauen. Genau.
Spannend. Wie ist das, wenn Investoren schon im Unternehmen sind? Ändert sich da für dich die Arbeit oder Intensität des Reportings oder irgendetwas?
Ja. Ja, natürlich, ja. Also ein Reporting ist, so wie es zum Beispiel aus der Buchhaltung kommt, ist zum Beispiel was bei einem Management eher weniger gerne gelesen wird. Das heißt, das Management oder die Geschäftsführung kriegt ein bestimmtes Reporting mit bestimmten, mit einer bestimmten Tiefenschärfe, würde ich mal sagen, und auch gewissem Fokus. Und Investoren bekommen auch nochmal ein Reporting, was auf deren Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ne? Also die sind ja auch nochmal auf einer anderen Flughöhe erstmal unterwegs als die Geschäftsführung. Und damit ist es nochmal ein aggregierterer Blick oftmals und vielleicht auch ein anderer Zyklus. Ne? Also Investoren, die würden gerne, haben vielleicht Regel, also wenn es zum Beispiel einen Beirat gibt, gibt es vielleicht Beiratsmeetings alle 3 Monate. Oder und Investoren wollen vielleicht dann noch monatlich eine Berichterstattung haben. Die ist aber oftmals auf einer anderen, sagen wir mal, auf einer anderen Flughöhe, als vielleicht das Management sich anschaut. Und da muss man immer, also das ist immer auch mal mein Credo, wenn Unterlagen erstellt werden, sei es eine Planung oder sei es ein Reporting oder andere Analysen, sich immer Gedanken zu machen, sozusagen, wer liest es, was liest er daraus raus, welche Entscheidung soll daraus getroffen werden, ich botschaftlich irgendwie vermitteln. Und das ist, dass ich zum Beispiel sehr oft extrem vernachlässigt den Gedanken, obwohl es natürlich auf der anderen Seite die Dinge viel einfacher macht. Ne? So ein Finanzplan ist auch ein ganz anderer muss ganz andere Aussagen treffen für eine Bank zum Beispiel als für einen Eigenkapitalinvestoren. Und ich würde schon sagen, dass mit Investorenbeteiligung die Arbeit eines CFOs nochmal an Komplexität gewinnt, weil die Kommunikation mit den Investoren einfach auch eine sehr delikate ist. Die kann man aber auch gut für sich nutzen sozusagen. Also sollte man auch gut nutzen. Das sind Investoren, die auch viel Erfahrung mitbringen. Das ist auch eine Beziehung, die durchaus zu pflegen ist, definitiv.
Ja, wie ist deine Arbeit, wenn es finanzielle Herausforderungen oder sogar Krisen gibt? Weil das kann ja auch sehr gut sein oder kann sogar vielleicht auch sein, dass du in Krisensituationen gerufen wirst.
Ja, Frage, wie man so Krisensituationen definiert. Also in der Digitalwirtschaft ist dann immer sozusagen, also immer Ausnahmezustand, sobald die nächste Runde ansteht. Und wenn man so will, könnte man jetzt als klassischer Unternehmer schon sehr nervös werden, wenn vielleicht das Geld in 6 Monaten ausgeht oder in 5 Monaten ausgeht. Also da werde ich schon sehr oft dazu geholt und dann muss man dann eben auch schnell agieren. Ne? Also bestimmte Grundlagen recht schnell aufsetzen, andere Dinge vielleicht auch vernachlässigen, weil man eben Fokus draufsetzen muss, dass die Fortführung gewährleistet ist und die Finanzierung da ist. Und da würde ich jetzt nicht ausholen und sagen wir mal noch das nächste Riesen-ERP installieren, nur damit es sozusagen von der Struktur her nochmal stimmt, sondern da muss man einfach in Kauf nehmen, dass man sich jetzt, weiß ich, dass man sozusagen den Zug reparieren muss, während der irgendwie mit 200 Sachen durch die Gegend fährt und parallel das alles machen muss. Und ich muss schon sagen, das sind schon auch sehr besondere Phasen. Es ist jetzt auch nichts, was mich abschreckt sozusagen. Und das sind schon häufig Punkte, wo ich dazugeholt werde. Es gab natürlich auch Unternehmen, die dann natürlich nicht mehr so sehr zu retten waren. Das ist dann einfach auch eine Phase, die ist dann auch schmerzhaft, sagen wir mal, fürs gesamte Team. Und da ist die Stimmung meistens auch nicht so gut. und da muss man zusammen mal gucken, wie man wie man es auch mit den Mitarbeitern kommuniziert, da kommen so weiche Faktoren nochmal viel stärker dazu, wenn man sagen muss, okay, wir müssen runtertrimmen, wir müssen uns gesund schrumpfen oder hoffen, dass wir sozusagen mit einer Schrumpfung gesünder werden, wir müssen Teilbereiche abstoßen, weil bestimmte Investitionen einfach nicht gegriffen haben. Und da kann man schon auch noch das Ruder rumreißen. Aber da Transparenz in den Kosten zu haben und zu gucken, wo hat man sich irgendwie vertan und wieder einen neuen Fokus zu finden, also gerade den neuen Fokus wiederzufinden oder sich aufs Kerngeschäft dessen, was jetzt gerade sehr gut funktioniert und Margen treibt, wieder zu besinnen. Das ist was ich als auch in den letzten, würde ich sagen, anderthalb Jahren sehr viel gesehen habe, ne? Nachdem natürlich auch Investoren sehr viel verlangen, dass man viel länger mit dem Geld auskommt oder vielleicht sogar profitabel werden soll. Und da nochmal jeden Stein umdrehen, das hilft auch, aber viel mehr hilft zu gucken, was ist wirklich das Geschäftsmodell, was extrem gut funktioniert, was mir jetzt die Marge treibt, was zukunftsfähig sein kann und was sind Dinge, die ich erstmal vom Fokus wegschiebe und nicht mehr weitertreibe.
Ja, es ist eine Branche, die ja auch sehr stark reguliert wird oder wo es auch immer wieder neue Verordnungen oder Regularien gibt. Wie hältst du dich da up to date? Ich meine, also das kann ich mir auch komplex vorstellen. Ne?
Ja.
Also du hast deine Arbeit, die komplex ist und gleichzeitig gibt es ja auch eine Flut an Neuerungen ständig, ja. Da auch irgendwie mit up to date zu bleiben. Ne?
Ja, das stimmt, ja. Also es gibt natürlich total viele Quellen. Internet, Haufe zum Beispiel, hat ja extrem viel Inhalt zu sagen, was sich an Gesetzmäßigkeiten neu ergeben hat. Da, also die Detailshape ist extrem gut dort. Die haben natürlich auch Fortbildungen in bestimmten Bereichen. Also da, das lohnt sich auf jeden Fall immer mal darauf zu gucken, selbst wenn man auch mal sehr, sehr große Spezifika zu eruieren hat oder Rechtsprechung mal nachschauen will für bestimmte Urteile des Bundesfinanzhofs, das bekommt man sozusagen auch über Haufe sehr gut mit. Es ist nicht das Aufbereiteste, sowas, wenn man mal Spaß macht, jeden Tag zu lesen. Ja, also dafür habe ich dann zum Beispiel bestimmte Newsletter, die auch vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene über für CFO zugeschnitten ist. Da geht es auch mal um weichere Themen oder strategischere Themen, Kommunikation, Digitalisierung, wie hole ich ein Team ab, aber eben auch genauso wie, okay, 2021 im Insolvenzrecht hat sich was geändert, ne? Wie ist jetzt damit umzugehen? Also da macht es für mich irgendwie die gute Mischung an Inhalten. Und das Dritte, was ich sagen würde, ist, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Also ich bin neben der Tätigkeit als CFO und Demand noch Moderator oder mit Community Host von Finance Leaders League. Das ist ein feines, delikates Netzwerk, so ungefähr 300 Mitglieder aus der Digitalwirtschaft, aus Scale-Ups und Startups. Alles CFOs und Executive Level, die eine ganz gewisse Erfahrung mitbringen. Und da muss ich schon sagen, was da ausgetauscht wird und wie da gefragt wird, wie da Antworten fließen, das ist wirklich eine große Quelle, um up-to-date zu sein mit bestimmten Dingen. Oder auch einmal mal zu sagen, hier, stehe jetzt vor dem Problem, 10 andere haben es bestimmt schon mal auch gelöst. Denn in den Phasen wiederholen sich bestimmte Thematiken ja auch immer mal wieder. Und da findet ein extrem wertvoller Austausch auch statt. Also sich Netzwerke zu suchen, Netzwerke zu bilden, sich auszutauschen, seine Peer Group von, weiß nicht, 10 engen CFOs zu haben, das macht definitiv Sinn, genau für solche Sachen.
Du hast eben gesprochen von Soft Skills, die immer wichtiger werden. Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Führungsqualitäten. Siehst du da auch eine große Veränderung oder merkst du das auch in deiner täglichen Arbeit?
Vor allem, wenn das Team neu aufgestellt wird. Also ich gehe natürlich mit einem Blick in Teams rein oder ich sehe sozusagen von weiten Teams oder spreche mit Finance Executives aus der Brille heraus, weil ich einfach schon über 500 Firmen begleitet habe. Und diese Firmen sind fast alle in einem Transformationsprozess ständig. Also die sind ständig in Veränderungen, müssen ständig schnell agieren. Da gilt oft irgendwie eine 80-20-Regel. Also ich kann nicht immer alles ganz genau machen, zumal mir ja in so einem Startup- und Scale-Up-Umfeld immer die Kapazitäten fehlen. Da immer alles ganz nach Playbook zu machen. Ne? Also das kann in einem Mittelstand vielleicht schon mal solide aufgesetzt sein und man hat auch ein bisschen mehr Zeit, weil einfach die Planungshorizonte länger sind, die Finanzierungslage gesichert ist. Und das ist natürlich in der Digitalwirtschaft oder Scale-Ups und Startups nicht der Fall. Das heißt, ich brauche definitiv ein Team, was mit Unsicherheiten umgehen kann. Vor allem brauche ich auch einen CFO, der Unsicherheiten abfangen kann, weil man muss schon ehrlich sagen, Finance Professionals, also gerade auf Accountant-Ebene zum Beispiel, die möchten gar nicht wissen, sozusagen alle Unsicherheiten sozusagen wissen. Ja? Die möchten einfach ihr Thema machen, sind auch eher detailorientiert, sind auf einem ganz anderen, an einer Flughöhe sozusagen unterwegs als der CFO. Und da liegt es auch ein bisschen an der Führungskraft sozusagen, genau rauszugucken, okay, die brauchen ihren Komfortbereich sozusagen, um einfach den Job, den sie machen, auch sehr, sehr genau zu machen. Und da muss man die auch mal einen halben Tag komplett in Ruhe lassen sozusagen. Also man kann nicht jeden Tag mit bestimmten Anfragen kommen. Und das zu verstehen, zu sagen, was ist denn jetzt die feine Balance zwischen, ich habe ein Team, was sich natürlich für ein Startup entschieden hat, und Startup bedeutet immer Finanzierungsdruck, und gleichzeitig schaffe ich aber deren Raum, damit die sich sozusagen mal von ihrem professionellen Kern her gut entfalten können und auch ihren Job gut machen können. Das ist eine große Kunst, zumal ich auch immer sehe, dass wenn jetzt CFOs von außen kommen, die Startups noch nicht so viel gemacht haben, dass sie so starke Nervosität mitbringen, ja. Die dann sehr nervös werden, wenn irgendwie die Runway nur, oder sagen wir mal, das Geld noch nach 6 Monaten reicht. Und die so ein bisschen verstehen müssen, dass das Fundraising jetzt nicht unbedingt ihre Aufgabe ist, sondern im Fundament liefern die zu, ja. Und die müssen ganz sicherlich auch die Planung ständig parat und up-to-date halten und natürlich auch in der Due Diligence extrem helfen und auch Rede und Antwort zu den Zahlen bei Investoren liefern. Aber das Gründerteam ist da schon viel stärker in der Schusslinie und auf der Front und auf der Bühne, wenn es darum geht, Investoren zu überzeugen. Und das haben die ja bis zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr gut gemacht. Also so ein CFO kommt ja nicht ab Tag 1, sondern der kommt ja vielleicht nach 3 Jahren oder so her. Also da muss man dann schon auch gewisses Vertrauen dazu einbringen und gleichzeitig eine gute Balance auch finden. Und ich finde, das ist auch mal eine Sache, da arbeite ich viel mit CFOs dran oder mit VP oder Director Level, kann man manchmal nennen, wie man möchte. Aber ich arbeite ganz stark mit dem Bedürfnis, sich raus aus dem Operativen. Ja, ich habe es operativ im Griff. Ich komme aus einem Umfeld, wo ich sehr, sehr viel auf Prozesse achten musste. Jetzt haben wir ganz viele Dinge im Team angestoßen. Ich bin aber noch nicht so sehr in der Position, auf einer eben gleichwertigen strategischen Position im Management-Team meine Finanzthemen gut einzubringen. Ja? Also mir fehlt es sozusagen an Durchschlagskraft beim Management oder ich möchte lernen, wie ich besser reporte gegenüber Management, wie ich Zahlen besser aufbereiten kann, weil ich immer wieder sehe, dass ich an eine Grenze komme und das macht mich unzufrieden als CFO. Das rührt so ein bisschen daher, muss man ein bisschen überlegen, dass ein CFO ja spät kommt. Das heißt, Management hat sich meistens schon aus Gründerteam extrem gut eingefahren und der CFO kommt, wenn der Head of Product oder sagen wir mal der CMO oder der Marketingchef und der Produktchef und der Geschäftsführer schon, sagen wir mal, eine gewisse Reise hinter sich gebracht haben. Und der CFO ist ja dann, wird auch gerne dafür eingestellt, dass man auch so seine Zahlentransparenz natürlich aufbringt. Aber es ist natürlich auch immer angenehm, über Zahlen zu sprechen, das ist immer die andere Sache. Und da kippt der CFO dann vielleicht manchmal stark in die Neinsagerrolle oder in die Spielverderberrolle. Und die möchte er ehrlich gesagt gar nicht haben, sondern er hat natürlich einen gewissen Weitblick über die Zahlen. Und jetzt muss man die auch mal geschickt sozusagen im Management immer wieder, natürlich muss man nicht ab Tag 1, schafft man das auch nicht, aber immer wieder gut aufbereiten, sodass das eine gute Partnerschaft wird, weil das ist so viel wert, eine strategische, visionäre Brille aus der Geschäftsführung zu haben, gepaart mit einer Solidität aus dem Finanzbereich. Und wenn da zusammen Entscheidungen getroffen werden, ist es meistens, sind meistens die sehr, sehr guten Entscheidungen.
Ja, also das erfordert dann sehr viel Diplomatie auch vom CFO, ne?
Definitiv. Und Verständnis, wie die so denken, ne? Oder was die brauchen oder wie so ein, wie der Produktchef ja auch denkt. Und das, genau, und wie man an bestimmten Dingen Dinge einfacher machen kann für die, aber wie man auch bestimmte Entscheidungen wirklich forcierter oder fundamentaler aufarbeiten muss, damit halt auch wirklich das Unternehmen in die richtige Richtung geht.
Ja. Würdest du sagen, dass deine Arbeit auch eine strategische Komponente enthält? Dass, also gibst du Empfehlungen zu Rentabilität, zu Wachstumssteigerung? Irgendwie so kommt da deine Arbeit auch ins Spiel?
Nein. Ja, also allein schon aus der Brille, weil ich natürlich mit sehr frühen Unternehmen arbeite, da wird immer mal wieder das Geschäftsmodell in Frage gestellt. Wir sind eng, wenn wir dazukommen, sind wir, die Dinge, die wir zuerst machen, ganz oft irgendwie die Planung vielleicht nochmal aufarbeiten oder manchmal auch von null auf aufstellen und dann, und das ist auch total herzlich willkommen sozusagen aus der Geschäftsführung, weil ich komme natürlich rein und habe einen ganz, ganz frischen Blick aufs Geschäftsmodell und auf die Zahlen. Und es ist nicht selten so, dass auch ein Erfolg, wirklich stetig erfolgreiches Unternehmen, dann doch nochmal Dinge entdeckt, die, wenn ich da sozusagen mit einer Sichtweise da drauf komme und sage, bei anderen Unternehmen oder vom Benchmark her würde ich es anders sehen oder bei anderen Unternehmen sehe ich das und das oder habt ihr schon mal hier geguckt, warum ist denn das so viel höher, was gebt ihr denn da aus und so. Also das ist dann schon eher, oder auch wie kann ich darstellen sozusagen, oder wie kann ich sozusagen auch also ich komme ja meistens rein und baue vielleicht manchmal auch das Reporting oder die Analysen anders auf. Und allein da schon deckt man dann bestimmte Sachen auf, die man noch gar nicht so bedacht hat oder in dem Vergleich noch gar nicht so gesehen hat. Also die Kennzahlenbrille, die wir auch stark mit reinbringen, die führt ganz oft dazu, dass bestimmte Dinge einfach nochmal in Frage gestellt werden. Und das ist dann der strategische Mehrwert, ne? Also operativ kann ich immer irgendwie bestimmte Dinge, Tools, Prozesse oder vielleicht nochmal einen Mitarbeiter einsetzen und so und da Stabilität schaffen. Aber mit dem Management zusammen diskutieren und sagen, hey, die Ratio, die hat sich nicht gut entwickelt oder bei eurem Geschäftsmodell muss man vielleicht auch nochmal auf eine andere Kennzahl viel stärker achten und das Verhältnis nochmal durchleuchten, bestimmte Sales-Kennzahlen oder im Controlling nochmal, im Sales-Controlling nochmal die Frage stellen, was wird sich wirklich angeguckt, wie kann ich wirklich eine Performance gut messen. Und das ist manchmal ein Beiprodukt zu dem Ziel, was man ursprünglich hatte, aber extrem wertvoll natürlich, da von außen die Expertise reinzubringen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist wirklich ein Riesenvorteil von einem On-Demand- oder Interimsmodell, dass eben ein frischer Blick erstmal passiert. Abgesehen von, wenn man jetzt 5 oder 6 Jahre CFO in der Firma ist, dann schwächt sich der Blick vielleicht auch nochmal ab. Aber kommt jemand von außen auf, dann ist es sehr frisch, dann werden auch mal viele Dinge nochmal viel stärker in Frage gestellt. Warum müsste die Tabelle so aufbauen? Warum ist das Inventory Planning so manuell? Ist denn da nicht viel Fehleranfälligkeiten drin und so, ne? Und oder wie wird Wissen weitergetragen? Also möglichst nicht an Personen hängend, sondern tatsächlich irgendwo, also dokumentiert, gebündelt, Dinge automatisiert, die eben nicht diesen menschlichen Fehlerfaktor zulassen.
Ja. Du sprichst viel von Kennzahlen. Was sind die Kennzahlen, um die es geht, die unglaublich wichtig sind? Also könntest du da ein paar nennen, die du immer auf dem Schirm hast, wo du sagst, also das sind die Kennzahlen, die muss jeder drauf haben.
Ja. Also zunächst mal ist das Kapital gesichert. Das war die erste Kennzahl. Also wie lange ist die Runway, wie lange hält und mein Geld noch? Habe ich Liquidität auf dem Konto, die mir zum Beispiel die nächsten 3 Monate Gehälter abdecken oder nächsten 3 Monate Fixkosten abdecken. Also Runways ist eher so bei Finanzierungsrunden, die ich habe, also wie lange hält mein Geld noch, bis ich neues Geld brauche. Bei profitablen Unternehmen gucke ich mir an, habe ich denn eine gesicherte Kapitaldecke oder Liquiditätsdecke, um Schwankungen in Gehältern oder Schwankungen in Forderungen, Verbindlichkeiten soweit abzudecken, dass ich dennoch in der Lage bin, immer wieder meine sonstigen Fixkosten, aber mindestens meine Gehälter zu stemmen. Also genau, Kapitalbestand oder Cashbestand zu Gehältern oder zu Fixkosten. Und dann gucke ich mir immer ganz genau an, und das ist auch das Erste, was ich mache, ist, und wie transparent ist es auch, manchmal ist es noch gar nicht so ganz transparent, was sind so Rohertragsstufen, ne? Also was verdiene ich sozusagen mit meinem Angebot, was ich schaffe? Und welche Kostenkomponenten fließen damit ein? Also manchmal lügen die Teams auch ein bisschen in die Tasche und sagen so, ja, damit Sales nicht mit eingerechnet und wir brauchen eigentlich noch einen Techniker, der irgendwie den Kunden anschaltet und so. Das sind alles Dinge, die mit dazukommen, wenn ich ein Produkt verkaufe. Was gibt es für einen Materialaufwand dahinter? Was für einen menschlichen Aufwand gibt es dahinter? Wie ist mein Fulfillment, also quasi das Ausliefern des Produkts? Das kann in der Software anders sein und das ist auch in der Software anders. Logischerweise habe ich ein Lager voller Güter da stehen oder voller Waren da stehen, die ich rausschieben möchte. Was sind meine Zahlungskosten? Was sind, und dann, das ist zum Beispiel schon mal die erste Stufe, die ich mir angucke, oder die ersten beiden Stufen, die ich angucke, und dann sozusagen, was gebe ich natürlich auch in Vertrieb und Marketing aus. Und das ist nochmal eine zweite oder dritte Deckungsbeitragsstufe. Und die ist extrem wichtig, um überhaupt mal zu sehen, wie viel bleibt über, um meine Fixkosten zu stemmen. Ja, ist das überhaupt ein wachstumsfähiges Thema, was ich hier vor mir habe? Weil wenn die so schmal ist, nach dem Sales und Marketing bleibt nichts mehr übrig, habe ich überhaupt gar keine Chance zu navigieren und nochmal Menschen für Produktentwicklung einzusetzen oder mich als Management zu bezahlen oder eben andere Funktionen auch nochmal zu bekleiden. Also da bin ich relativ eng auch in der Weiterentwicklung. Und diesen Prozentsatz zu optimieren und so, das ist eine Reise, die wir oft antreten. Und ansonsten gibt es dann darüber hinaus natürlich immer ganz geschäftsmodellspezifische Kennzahlen. Also was ist meine Kundenakquisekosten gegenüber meinem weiß ich, wie viel Anglizismen ich reinbringe, an Lifetime Value von einem Kunden. Ja. Also wie viel mich mein Kunde über die Lebenszeit, die ja bei mir Kunde ist, sozusagen auch als Ertrag bei mir hinterlässt. Und ist das in einem gesunden Verhältnis, ja? Und wenn das nicht in einem gesunden Verhältnis ist, dann sich zu überlegen, stimmt was mit dem Pricing zum Beispiel nicht? Oder habe ich Kündigungsfristen, die zu eng sind, sodass mir ein Kunde relativ früh abspringt und dann lohnt sich wiederum das Invest nicht, den Kunden zu gewinnen? Habe ich ein gutes Retention-System drin, sodass der Kunde möglichst lange bleibt und auch nochmal wieder kauft? Was wird gemacht, damit ein Kunde mehrmals im Jahr kauft irgendwie, ja? Also das sind dann schon Fragen, da geht es dann relativ schnell ins Operative, aber wir versuchen immer dann zu identifizieren, was sind so Flaschenhalse für eine Profitabilität und was sind Flaschenhalse für das Wachstum? Und genau in diesen Themen setzen wir an und versuchen möglichst zielgerichtet, aber wenige Kennzahlen zu ermitteln, weil wenig bedeutet immer, ich gucke sie mir auch wirklich an. Viel bedeutet immer, mir irgendwie, da ist mir zu viel Geräusch dabei, gucke ich mir eh nicht an. oder finde es schwierig, Verantwortung dafür zu übernehmen, und dann identifizieren wir das an der Stelle.
Ja. Sehr, sehr spannend. Du bist, wir werden jetzt mal ein bisschen persönlicher, du bist auch Mutter von 3 kleinen Kindern. Und wie war das in der ersten Zeit deiner Selbstständigkeit? Wie war da das mit den Kindern? Hattest du für Herausforderungen?
Also ich habe mich vor 12 Jahren selbstständig gemacht und da hatte ich noch keine Kinder. Mhm. Und das war auch, ich glaube, ich hätte es auch vielleicht gar nicht so mutig gemacht, wenn ich schon Kinder hätte. Ab dem Zeitpunkt, jetzt weiß ich natürlich mehr und weiß, irgendwie, es funktioniert auch gut mit Kindern, aber ich habe wirklich einen extremen Respekt davor gehabt, eine Familie zu gründen, während meiner Selbstständigkeit oder auf den Sprung der Selbstständigkeit. Da war ich natürlich Ende 20 irgendwie und oder Mitte Ende 20 zum Zeitpunkt und da war das noch weit weg. Dann dann kam vor 7 Jahren wurde mein Sohn geboren, also der erste Sohn, und es war für mich schon und ich glaube, ich denke, das wäre auch so gewesen, wenn ich festangestellt gewesen wäre. Es war für mich schon eine Hürde, das auch zu kommunizieren, ja, also weil in meinem Kopf lauteten immer so die Glocken, okay, eine Frau bekommt ein Kind und ist dann auch erstmal raus und wird nicht mehr nachgefragt und die Fragestellungen kamen immer auf, kriege ich dann wieder Kunden oder wenn ich jetzt erstmal weg vom Fenster bin, was passiert sozusagen auch mit meiner Wahrnehmung im Markt und so. Und da war ich schon sehr, sehr nervös und habe mir auch wirklich eine kurze Auszeit nur irgendwie gegönnt, weil ich tatsächlich den Druck verspürt habe, schnell wieder da zu sein für meine Bestandskunden sowieso, ne? Dabei sind ja immer viele Themen aufgekommen und da war es kapazitär auch nicht so gut abzudecken, zumindest beim ersten Sohn war das noch nicht so gut organisiert bei mir und auch bei den Kunden nicht. Dafür habe ich dann bei dem zweiten und dritten Kind dann schon stärker dafür gesorgt, dass dann ein guter Cut irgendwie zu dem Zeitpunkt da ist, wenn ich sozusagen in Mutterschutz gehe oder Mutterschutz gibt es ja als Selbstständige so gesehen nicht, aber in die Pause gehe. Und da hatte ich schon sehr, sehr großen Druck irgendwie beim ersten Kind und war sehr verunsichert. Hat sich aber total in Luft aufgelöst. Also ich muss sagen, ich habe danach mehr Umsatz getrieben als vorher, weil einfach mit Kind arbeitest du viel fokussierter, suchst du die Projekte ganz anders aus, macht man nicht mehr so viel pro bono, hängt man nicht so auf Events rum. Also man arbeitet auf jeden Fall viel fokussierter. Mhm. Und das war eine erstaunliche Erkenntnis und das auch gar nicht so, dass die Wahrnehmung da war, auch von der Kundenseite. Die haben sich total gefreut, irgendwie, dass ich ein Kind bekomme und sich mit mir gefreut. Und deswegen waren meine Bedenken da total in Luft aufgelöst. Und heute muss ich tatsächlich sagen, also die Kombination Familie und Selbstständigkeit oder kleine Kinder und Selbstständigkeit gibt ja enorm Flexibilität. Und ich muss mich ja vor den Kunden rechtfertigen, wann wir was machen können oder wann ich wieder zurückkomme aus der Elternzeit. Aber mir würde das, glaube ich, viel mehr Druck machen, müsste ich das mit meinem Geschäftsführer oder Vorgesetzten sozusagen klären, der natürlich seine eigene Planbarkeit hat, der will wissen, wie er die Kapazitäten einsetzen kann. Und mir wäre es schwer gefallen, vor der Geburt schon sagen zu müssen, ich bin auf jeden Fall in, weiß ich, 5 Monaten wieder da oder so, ja. Und dann muss ja jeder für sich irgendwie erstmal sich so ein bisschen finden, finde ich. Und jeder, der ein Kind bekommen hat, weiß ja, dass man das eigentlich vorher gar nicht so gut planen kann, wie das dann läuft und wie man sich emotional auch selber fühlt. Und das war dann schon ganz gut. Also kann ich nur empfehlen, Mama sein und selbstständig sein. Ja.
Wirklich schön. Und du arbeitest komplett online oder auch ein bisschen analog? Und wie läuft das bei dir ab?
Also sowohl als auch, also vor Covid war es auch schon viel aus dem Homeoffice raus oder ich hatte dann auch vor den Kindern hatte ich auch Mitarbeiter, da hatten wir auch ein Büro. Jetzt wird es wahrscheinlich auch wieder eine Twitter-Lösung geben, mal Büro, mal Homeoffice, also mein eigenes Büro. Aber dann ist es bei den Kunden, ich würde sagen, 9 von 10 Kunden sind total fein damit, dass ich einfach remote arbeite. Jetzt nach Covid sowieso, ne? Also man muss ja irgendwie nicht mehr so viel reisen und das Verständnis hat sich auch total geändert. Für welche Themen müssen wir jetzt, sagen wir mal, präsent zusammensitzen und für welche Themen ist es einfach total okay, remote zu arbeiten. Also auch während Covid habe ich, glaube ich, Kunden geonboardet und geoffboardet, die habe ich nicht einmal persönlich gesehen. auch schade so, aber oder die waren auch in der Welt zerstreut, also da war ein Kunde auch in New York irgendwie, den habe ich gar nie gesehen. Mhm. Und das hat aber wunderbar funktioniert und die Beziehung ist trotzdem gut entstanden. Da muss man nicht unbedingt vor Ort sein, aber muss dazu sagen, wenn man natürlich ein Team übernimmt in einer Interimssituation und viel, sagen wir mal, fürs Teamgefüge auch machen muss, das ist auf jeden Fall wichtig, als Führungskraft oder als CFO dann auch mal vor Ort zu sein, definitiv. Ja, das würde ich nicht, das kann man nicht remote nur machen.
Ja. Yeah. Aus den ganzen Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gesammelt hast, was ist so ein Learning zum Abschluss, was du uns mitgeben kannst?
Beschäftigt euch lieber früher als später mit den Zahlen. Und auch nicht blind werden, auch nicht sagen, na, es stimmt schon irgendwie oder ich habe irgendwie Angst reinzugucken, um irgendwas zu entdecken oder so, sondern Zahlen geben dir total, oder deine eigenen Unternehmenszahlen erzählen dir total eine gute Geschichte. Und selbst wenn ich Angst habe, mich in diesen Zahlen wusste, ich verstehe es nicht ganz, bitte unbedingt mindestens mit dem Steuerberater sich hinsetzen und sagen, können Sie mir sagen, was ich daraus lese oder was bedeutet denn das und das? Also da auch keine Scheu haben, zuzugeben, dass ich jetzt momentan gar nicht so genau weiß, so was ist denn darin gebucht, was wird denn darin gepackt. Also es kann niemand voraussetzen, dass wenn ich zu dem ersten Mal Unternehmer bin, verstehe, was auf dem Konto Konzessionen und Lizenzen und so, das ist ja auch alles super kompliziert ausgedrückt, alles landet, sondern wirklich 10-mal nachfragen, wirklich gutes Onboarding mit dem Steuerberater zu machen, der muss auch dein Geschäftsmodell verstehen, der soll wirklich ein Berater sein und nicht nur ein Handlanger, der sozusagen auch nur die Buchhaltung macht. In Anführungsstrichen, ja. So, also da wirklich viele, viele Fragen stellen und sich Hilfestellung holen. Und lieber früher als später, weil natürlich auch mit Wachstum immer wieder die Amplituden dessen, was ich falsch machen kann, natürlich größer werden. Und ich ja nicht Gefahr laufen will, dass ich da die Kontrolle verliere. Also Fragen, 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 sich mit Steuerberater ranziehen. Wenn der nicht so der gute Partner ist, dann vielleicht jemand von extern einfach nur mal so einen kleinen Infusion geben. Was lese ich denn aus den Zahlen? Was kann ich denn daraus machen? Allein das kann schon mal was helfen. Genau. Und ansonsten, der zweite Tipp vielleicht, schau, dass du die Buchhaltung so gut wie möglich automatisiert hast. Das ist das Fundament dessen, wie Leistung und Belege und nicht nur Leistungen durchs Unternehmen fließen, sondern auch die Belege und die Rechnungen durchs Unternehmen fließen, einfach nicht mehr dein Thema ist. Also, dass du dich mal da sitzt und Rechnung suchst oder so, sondern das zu automatisieren. Also, weil das ist auf keinen Fall was man machen muss oder machen sollte oder für wen man Zeit investieren sollte.
Ja, das sind ja wirklich super, super Learnings. Ganz, ganz toll, Jana. Vielen Dank für das Gespräch mit dir und alles Gute, viel Erfolg weiterhin.
Sehr gerne. Vielen Dank, Simona.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.